in der Regel Folgendes. Nach einem Musikstück werden wir freundlich begrüßt. Wir singen dermaleinst wieder. Im Moment hören wir ja nur miteinander Lieder. Wir beten miteinander. Wir hören Informationen aus dem Gemeindeleben, eine Lesung aus der Bibel und eine Predigt. Und am Schluss stellen wir uns unter den Segen Gottes. Ich lade euch ein, lasst uns darüber nachdenken, was wir da tun. Und warum wir das tun. Zu Beginn stelle ich einen Satz aus Psalm 122. Da sagt David: Ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir gehen. Ich erspare euch, dass ihr euch jetzt mal euch meldet, wenn euch das heute Morgen so gegangen ist. Aber eine Herausforderung, finde ich, ist dieser Satz. Ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir gehen. Und ich hoffe, dass diese Predigt, dieser Gottesdienst dazu beiträgt, dass ihr das in Zukunft öfter sagen werdet. Ich freue mich darauf, zum Haus des Herrn zu gehen. Ich freue mich auf den Gottesdienst, weil ich weiß, das tut mir gut. Machst du nochmal das Schild zurück vom Anfang? Genau, das tut mir gut. Ich weiß, wusste nicht, was draufsteht. In Berndorf weiß ich es. In Berndorf steht drauf, wie hier tanken wir auf oder hier tanken Sie auf. Und auf unserem Schild da unten, was ihr hier seht, Hilfe zum Leben. Auch darum geht es in unseren Gottesdiensten, Hilfe zum Leben. Lass uns mit einem Missverständnis beginnen, das wir ausräumen. Das Missverständnis lautet nämlich, Gottesdienst würde deswegen Gottesdienst heißen, weil wir Gott dienen. Darum geht es nicht. Ja, Menschen sind am Gottesdienst beteiligt. Ich predige, Walter hat die Begrüßung gemacht, Uli hat die Technik vorbereitet, jemand hat hier geheizt. Das muss alles passieren, insofern sind Menschen beteiligt, aber Gottesdienst heißt nicht zuerst, wir dienen Gott, sondern Gottesdienst heißt zunächst mal und im Wesentlichen, Gott dient uns. Wie tut er das? Auf unterschiedliche Art und Weise, durch sein Wort. Das hören wir in einer Lesung, das wird gepredigt und viele Lieder sind ja auch vertonte Bibelverse. Dieses Wort Gottes wird auch gesungen. Gott dient uns durch seine Gegenwart. Jesus sagt, wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, dann hat Gott versprochen, er ist in unserer Mitte. Gott dient uns aber auch in der Begegnung mit dem Mitchristen, mit dem Bruder, mit der Schwester. Da begegnet dir auch Jesus. Von Bonhoeffer stammt der schöne Satz, der Christus im anderen ist stärker oder ist größer als der Christus in mir. Und er wollte damit deutlich machen, wenn mir mein Glaube fraglich wird, wenn es mir so geht, dass ich den Eindruck habe, mir entgleitet alles, wenn ich gar nicht mehr den Eindruck habe, dass Jesus in mir lebt, dann ist da noch der andere, die andere. Und in ihr lebt auch Jesus. Und er kann mir dann zusagen, Jesus ist da in deinem Leben. So ist das gemeint und auch das ist ein wichtiger Teil von Gottesdienst. Wir können auch Christus im anderen begegnen. Und wir brauchen das, dass Gott uns im Gottesdienst dient, denn das Entscheidende in unserem Leben können wir uns nicht selbst geben. Keine Liebe, keine tragfähige Hoffnung. Wir können uns nicht selbst geben, dass wir mit Gott versöhnt sind und wir können uns eigentlich auch nicht unsere Lasten selbst abnehmen. Auch das muss ein anderer tun. Und all das, hat Gott gesagt, will er tun und mit all dem dient Gott uns im Gottesdienst, wenn wir in seinem Namen versammelt sind. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns das zu Beginn des Gottesdienstes dann auch deutlich machen, dass wir diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und falls ihr das nicht sowieso macht, könnt ihr gern auch demnächst das mit einem Amen bekräftigen. Ja, so ist es. Wir versammeln uns nicht, weil wir ein merkwürdiges Hobby miteinander teilen, das am Sonntagmorgen stattfindet, sondern wir versammeln uns um diesen Gott herum. Warum aber freute sich David so auf den Gottesdienst im Haus Gottes? Wie sahen die Gottesdienste Israels aus? Auf jeden Fall waren sie von Freude geprägt. Sie waren musikalisch vielfältig. Lest euch einfach mal Psalm 150 durch, welche Instrumente da beschrieben werden. Musik spielte eine wichtige Rolle. Als dann der Tempeldienst in Jerusalem regelmäßig begann, da gab es festangestellte Musiker, die nur dafür angestellt waren, zur Ehre Gottes in Israels Gottesdiensten Musik zu machen. Und laut waren sie. Auch das ergibt sich aus Psalm 150. die Instrumente, die da beschrieben werden, das ist etwas, was mit Lautstärke auch zu tun hat. Lautstärke ist sowieso sehr subjektiv, wisst ihr, ne? Also es gibt viele, das habe ich in Dillenburg so erlebt, da wurde sich immer beschwert über die Musik, die sei so laut, und dieselben Leute, die sich über die Gitarrenmusik beschwert haben, waren selig beim Posaunenchor. Und jeder Posaunenchor ist lauter als Gitarrenmusik. Das lauteste Instrument, was ich jemals gehört habe, waren übrigens Dudelsäcke. Habt ihr mal Dudelsäcke gehört? Das ist ein Erlebnis. Also wer schwerhörig ist und gern Musik hören will, Dudelsack, kann ich nur empfehlen. Also laut und fröhlich. Freude über Gott wurde zum Ausdruck gebracht und man freute sich auch an der Gemeinschaft aneinander. Das sind die zwei Orientierungspunkte auch für unsere Gottesdienste. Das sind die beiden Zentren. Kurzer Ausflug in die Physik. Eine Ellipse, ne, sowas hier, eine Ellipse hat zwei Brennpunkte. Nicht nur ein wie ein Kreis, sondern zwei. Und so kann man Gottesdienst beschreiben, wie eine Veranstaltung, eine Ellipse mit zwei Brennpunkten. Der eine Brennpunkt ist Gott. Wir hören auf sein Wort, er dient uns. Und der andere Brennpunkt ist, wir tun das als Menschen und wir sind als Menschen beteiligt. Also es geht um die freudige Begegnung mit Gott und es geht um die Gemeinschaft mit den anderen Christen. Diese Begegnung mit Gott erlebte David, wenn er ins Haus Gottes ging, auf unterschiedliche Art und Weise. Auch da wurden Bibeltexte vorgelesen. Im Buch Esra oder im Buch Nehemia, ich müsste nochmal nachschauen, wird ein Gottesdienst geschildert, wo einfach nur das Gesetz vorgelesen wird. Das ist deswegen für die Menschen wichtig gewesen, weil sie ja keine Bibeln zu Hause hatten, keine Schriftrollen, viele konnten gar nicht lesen, sie mussten es also hören. Also einfach das Wort Gottes hören. Dabei wurden sie an die großen Taten Gottes erinnert und ihnen wurde im Gesetz der Wille Gottes nahegebracht. Und zum Gottesdienst in Israel gehörte auch mit dazu, dass man da Tiere opferte. Und damit stand dem Volk immer vor Augen, das Tier, dieses Tier dort stirbt an meiner Stelle. Ich dürfte diesem heiligen Gott überhaupt nicht begegnen, nicht in einem Gottesdienst und auch sonst nicht, aber durch das stellvertretende Opfer des Tieres, durch das Blut, was da fließt, bin ich gereinigt und ich kann so in die Gegenwart Gottes treten. Also auch das ein wichtiges Element der Gottesdienste damals und natürlich dann auch die Zusage, deine Schuld ist dir vergeben. Wenn wir das auf uns und unsere Gottesdienste übertragen, heißt das, auch wir brauchen immer wieder das Hören auf das Wort Gottes. So wie das in einer Predigt, wenn sie gelingt, geschieht. Das Wort Gottes kommt zu Gehör. An dieser Stelle die herzliche Bitte, betet für das, was hier passiert. Betet für den, der hier vorne steht und predigt. Nicht nur für mich oder Folgewoche Thomas Stracke, betet bitte auch für den nächsten Sonntag, für den Teamgottesdienst, dass es gelingt. Es gelingt nicht automatisch. Da gibt es auch keine Technik, sondern Gott muss Gnade und Vollmacht schenken. Und bei der Verkündigung geht es nicht um irgendwas, sondern es geht um das, was in der Bibel steht. Dazu gleich noch mehr. Und immer wieder geht es um das, was hier vorne durch dieses Kreuz dargestellt wird, um das Sterben von Jesus für unsere Schuld am Kreuz. Wir erinnern uns einmal im Monat intensiv daran, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Und mir ist es wichtig, dass wir keine Gottesdienste mit angehängtem Abendmahl feiern, sondern dass wir Abendmahlsgottesdienste feiern. Das heißt, der ganze Gottesdienst zielt darauf. In der Verkündigung geht es schon darum, und dann feiern wir das miteinander und erinnern uns daran. Das ist das Zentrum. Deswegen sind wir Christen. Deswegen feiern wir Gottesdienst. Deswegen haben wir Hoffnung, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Also Gott dient uns. Deswegen heißt der Gottesdienst Gottesdienst. Aber wir sind auch im Gottesdienst selbst beteiligt. Im Moment ein bisschen abgeschwächt, weil wir nicht miteinander singen können, aber normalerweise gehört zu unserer Beteiligung am Gottesdienst das gemeinsame Singen. Gebet ist Antwort von uns, die wir im Gottesdienst sitzen, auf das, was Gott getan hat. Das Gebet nach der Predigt, aber auch sonst Gebet. Es gehört nicht zu unserer Tradition, zu unserer Gottesdiensttradition, aber in vielen Kirchen gehört das Bekenntnis mit dazu. Und das Bekenntnis ist auch Antwort von denen, die Gottesdienst feiern. Antwort auf das, was Gott ihnen getan hat. Nach Martin Luther geschieht im Gottesdienst nichts anderes, als dass unser lieber Herr selbst mit uns redet durch sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Also auch hier, Gott redet zu uns durch sein Wort und wir geben Antwort durch Gebet und Lobgesang. Im Neuen Testament wird das mehr oder weniger fortgeführt, was die ersten Christen in den Gottesdiensten Israels, in den Synagogengottesdiensten erlebt haben, mit einer wichtigen Änderung oder einer Bekräftigung, nämlich, dass viele beteiligt sein können. In Kolosser 3, Vers 16 steht, das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Das ist nicht nur gemeint, jeder für sich, sondern auch miteinander. Und das wird vor allen Dingen deutlich in 1. Korinther 14, wo Paulus die Versammlung der Christen in Korinth beschreibt, die gottesdienstliche Versammlung. Und er schreibt in 1. Korinther 14, Vers 26, wenn ihr zusammenkommt, trägt jeder etwas bei. Einer einen Psalm, ein anderer eine Lehre, der dritte eine Offenbarung, einer redet in Zungen und ein anderer übersetzt es. Alles geschehe so, dass es aufbaut. An der Stelle mal die herzliche Einladung, dass ihr euch auch an den Teamgottesdiensten beteiligt. Ich bin ja selber nie dabei, von der Logik her, weil wenn ich da bin, predige ich. Aber ich vermute mal, dass es sich so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte eingeschlichen hat, die Ältesten plus Ernst sagen was und ansonsten eher sparsam. Muss das so bleiben? Nein. Ihr könnt euch beteiligen. Der Text steht deswegen im Gemeindebrief, dass ihr den schon mal lesen könnt und in der Woche mit diesem Text schwanger gehen könnt. Vielleicht kommt es dann zu einer Geburt und ihr könnt was beitragen. Vielleicht fällt euch zu diesem Text, der fürs nächste Mal dran ist, aus Jakobus 2 ein Lied ein. Im Moment habt ihr die tolle Chance, Lieder euch zu wünschen, weil der sowieso das Kirchen nicht singt. Die müssen das nicht üben, sagt der Uli oder dem Jörg Bescheid und sagt, in der Beschäftigung mit diesem Bibeltext ist mir folgendes Lied wichtig geworden. Und dann sagt nächsten Sonntag 2, 3 Sätze zu diesem Lied, was es euch bedeutet und dann hört euch das Lied miteinander an. Also, an der Stelle, das, was Paulus hier schreibt, beteiligt euch alle. Es muss nicht einer tun, es müssen nicht 4 Leute tun, sondern wir können einander auch im Gottesdienst dienen, indem wir einander bereichern. Fragen wir uns jetzt für das, was wir so miteinander erleben, dient das der Begegnung mit Gott und bedient das der Begegnung mit dem Mitchristen? Oder ich versuche zu erklären, warum ich denke, dass das so ist. Dient das unserer Antwort in Gebet und Anbetung? Also, was erleben wir normalerweise in unseren Gottesdiensten? Oft fangen sie an mit einem Musikstück. Und dieses Musikstück ist dann auch oft ein Instrumentalstück. Wenn ich die Lieder aussuche, mache ich das ganz oft so. Und welchen Sinn hat das? Musik ist so ein Türöffner zu unserem Herzen. Und Musik hilft uns dabei, uns auch für Gott zu öffnen. Und von daher ist es auch wichtig, welches Musikstück man am Anfang dann auswählt. Das kann ein fröhliches Lied sein, dann bestimmt das den Gottesdienst schon so ein bisschen. Also ein Musikstück zum Anfang. Das hilft auch, so ein bisschen die Kurve zu kriegen. Als ich Kind war, fingen Gottesdienste mit Schweigen an. Das heißt, jeder, der ins Gemeindehaus kam, wusste das. Ich setze mich hin und dann quatsche ich nicht mit meinem Nachbarn darüber, ob die Schweinepreise denn diese Woche gestiegen oder gefallen sind, sondern man schwieg. Ich beschreibe das nur, ich wünsche mir das nicht zurück. Also gerne weiter, ne? Schweinepreise und Blumenpreise und was man so redet. Ist ja schön. Gottesdienst heißt auch, wir begegnen einander. Also gerne dürft ihr euch unterhalten. Aber dann kommt der Punkt, wo dann der Gottesdienst beginnt und dann hilft so ein Musikstück zum Abschalten. Bitte nicht so, wie ich das auch immer mal wieder erlebe, 2 unterhalten sich ganz angeregt, dann kommt das Musikstück und weil das Musikstück ja jetzt laut ist, muss ich lauter reden. Nein, beende das Gespräch noch gesittet und dann schweigt. Nutzt dieses Musikstück zum Beten, nutzt dieses Musikstück dafür, euch bewusst zu machen, jetzt beginnt der Gottesdienst. Nicht erst nach dem Musikstück, sondern mit dem Musikstück beginnt der Gottesdienst. Es gehört zum Gottesdienst mit dazu. Betet, öffnet euch dem Wirken Gottes. Danach werden wir freundlich begrüßt und das ist wichtig. Also es ist wichtig, dass wir begrüßt werden und dass so zum Ausdruck kommt, schön, dass du da bist. Und dass wir einander an der Stelle auch ein Stück wahrnehmen. Und deswegen ist es auch sinnvoll, wenn jemand wochenlang nicht da war, weil er krank war, dass man sagt, schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns. Und es zeigt, der Gruß zu Beginn zeigt, wir sind hier an diesem Ort willkommen. Es ist gut, wenn zur Begrüßung auch dann ein Bibelwort schon gleich mit dazugehört, um deutlich zu machen, ja, wir sind als Menschen zusammen, aber wir sind hier, weil wir auf das Wort Gottes hören wollen. Und auch nochmal, was ich eben schon mal sagte, dieses Eingangsvotum, wir feiern diesen Gottesdienst nicht in unserem Namen, sondern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und nochmal die Einladung, bekräftigt das gern mit einem Amen. Dann gehören zu unseren Gottesdiensten die Informationen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Sie erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie geben uns Anteil aneinander. Ihr wisst jetzt und habt auch keine Ausrede mehr, dass der Nick und der Ernst Geburtstag hatten. Keine Ausrede mehr, wenn ihr nachher immer noch vergesst, ihnen zu gratulieren. Wir geben bei den Bekanntmachungen freudige Ereignisse weiter zum Mitfreuen und Dinge zum Mittragen. Und so sind die Bekanntmachungen ein Fenster in unser Gemeindeleben hinein, aber auch einfach eine Einladung, das mitzunehmen und dafür dann auch zu beten. Es spiegelt etwas davon wider, wir sind als Gemeinde lebendig und wir nehmen Anteil aneinander. Dann gehört es auch für viele Gottesdienste mit dazu, dass dann Geld eingesammelt wird. Wir machen das ja jetzt nicht mit Beutel, sondern da hinten könnt ihr dann euer Geld auch abgeben. Habt ihr euch mal gefragt, was hat das eigentlich in einem Gottesdienst zu suchen? Hat das irgendwas mit dem zu tun, was ich eben beschrieben habe? Wir konzentrieren uns auf Gott und wir konzentrieren uns auf die Begegnung miteinander. Ja, die Sammlung des Geldes gehört mit zu unserer Antwort. Nämlich, wir sind dankbar für das, was Gott an uns getan hat. Und aus Dankbarkeit geben wir etwas von dem, was er uns anvertraut hat, zurück. Zurück in seine Hand, damit er daraus Gutes macht. Klaus Dugler schreibt dazu, Geld ist ein Ausdrucksmittel unserer Anbetung. Geld, gemeint ist Geld, was wir spenden, ist ein Ausdrucksmittel unserer Anbetung. Dann hören wir in den meisten Gottesdiensten auf ein Wort der Bibel. Eben haben wir einen Psalm gehört. Diese Schriftlesung, da bemühen sich alle, die den Gottesdienst verantworten, drum, dass das was zu tun hat mit der Predigt und dass da ein roter Faden zu erkennen ist. Ich denke, heute ist das gelungen und ihr habt es auch noch im Ohr, dieses Lied, wo David beschreibt, wie er sich freut auf den Gottesdienst, wie er froh ist, im Haus Gottes sein zu können. Und das hat Walter gut ausgesucht, damit das dann auch mit der Predigt eine Verbindung hat. Aber es ist auch wichtig, dass wir das Wort Gottes pur hören. Nicht gefiltert durch meine Worte oder durch den, der hier predigt, sondern so, wie Gott es uns in seinem Wort dann auch sagt. Dann eines Tages hoffentlich werden wir wieder miteinander Lieder singen. Lieder sind wichtig. Lieder sind wichtig, weil sie uns ermöglichen, miteinander Gott zu loben. Wir können ja mal, ich empfehle es nicht, aber mal versuchen, einen Liedtext miteinander aufzusagen. Ihr ahnt, wie schwierig das wird? Das geht ja uns immer schon mal so, wenn wir das Abendmahl miteinander sprechen oder gar das Glaubensbekenntnis. Jeder wartet darauf, dass ein anderer anfängt. Ne? Man weiß es einfach nicht. Und so wie man das singt, geht das. Warum? Weil der Rhythmus da ist, weil man weiß, jetzt kann ich anfangen, weil alle anderen werden auch anfangen. Ein paar Leitlinien dazu. Ja, die Melodie ist wichtig, weil die Melodie direkt in unser Herz hineingeht. An der Stelle mal ein Satz dazu, dass Musik hier oft auch in Gemeinden ein Streitthema ist. Ich kann das verstehen. Es gibt keine richtige und falsche Musik, aber es gibt Musik, die mir gefällt und es gibt Musik, die mir nicht gefällt. Und es gibt Musik, die gefällt mir nicht, die kann ich aber irgendwie auch noch ertragen und dann gibt es Musik, die gefällt mir nicht nur nicht, sondern ich ertrage sie einfach nicht. Mir ging das so, als unsere Kinder so 17, 18, 19 waren und noch mit uns gemeinsam Auto fuhren und sie dann die Musik aussuchen durften. Ach, es war grausam. Es war einfach nur grausam. Und wir haben dann das Arrangement treffen müssen, jeder, der im Radio oder so von CD Musik hört, die ihn aggressiv macht, darf sofort ein Veto einlegen und dann kommt die Musik aus. Ihr ahnt es, wie das mit Teenagern ist, wir haben dann gar keine Musik mehr gehört, ne? weil auch bei den Liedern, die unsere Kinder, denke ich, gefallen haben, haben sie gesagt, stopp. Also ich kann das verstehen. Und es gibt eine Grenze, die wird dann auch für mich überschritten. Ich fantasiere mal, wenn eines Tages die Generation meiner Kinder in der Gemeinde die komplette Verantwortung hat und sie sagen, in unserer Gemeinde kann man Gott nur noch anbeten mit Hip-Hop- und Rap-Musik, dann werde ich sagen, mach das in allem Frieden. Ich fahre nach Flechtdorf oder wo auch immer hin. Also, von daher, ich kann das verstehen, dass man drüber streitet, aber wenn wir miteinander singen, ist es wichtig, dass wir Musik aussuchen, die möglichst vielen nicht nur gefällt, sondern möglichst vielen hilft, Gott anzubeten. Das heißt, nicht jedes Lied muss mir gefallen. Das heißt, ich kann auch mal Lieder mitsingen, die mir musikalisch nicht gefallen, weil ich weiß, dann kommt auch wieder ein Lied, wo es dann anders ist. Wichtiger als die Melodie sind aber die Inhalte. Und von daher meine Bitte an die, die Musik aussuchen, Lieder aussuchen, kümmert euch auch um die Inhalte. Die meisten Lieder, die wir singen, sind völlig in Ordnung. Aber es gibt auch Lieder, die haben Inhalte, wo man sagen muss, nicht wirklich. Und an der Stelle müssten wir bitte darauf achten. Also nochmal, es gibt keine richtige oder falsche Musik. Man kann mit jeder Art von Musik Gott anbeten. Aber wenn wir das miteinander tun, müssen wir Rücksicht aufeinander nehmen. Und machen wir ja auch. Ist ja gut, dass wir diese Streitigkeiten hier nicht haben. Es sei denn, ihr streitet und ich weiß es nicht. Dann macht das bitte weiter. Ich will es dann gar nicht wissen. Die Predigt ist in unserer evangelischen Tradition zu Recht das Herzstück. Paulus schreibt in Römer 10, der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören kommt aus dem Wort Christi. Und deswegen ist es wichtig, dass das den größten Teil einnimmt in unseren Gottesdiensten. Predigten sollten natürlich verständlich sein. Sie sollten nicht über die Köpfe von euch hinweggehen, natürlich über meinen Kopf auch nicht. Sie sollten uns helfen, das Wort Gottes zu hören und im Alltag anzuwenden. Und ich bin der tiefen Überzeugung, wir tun gut daran, wenn wir in der Regel Bibeltexte auslegen, was ich heute Morgen nicht mache. Ihr merkt das, ne? Wir reden nicht über einen Bibeltext, sondern über ein Thema. Ist manchmal auch wichtig, aber wir sollten in aller Regel einen Bibelabschnitt vorlesen und darüber reden, wie das nächste Woche im Team Gottesdienst dann auch passiert und gerne auch fortlaufend, dass man drin bleibt. Und der Vorteil von einer fortlaufenden Predigt ist, es kommen auch Texte dran, die man sich als Prediger normalerweise nicht aussucht. Also wenn der Jakobusbrief, wie das ja im Moment ist, weiter fortlaufend hier in den Teamgottesdiensten drankommt, kommt eben auch Jakobus 5, wo das mit dem Krankengebet steht. Vielleicht würde Jörg und Arno und Walter und Ernst von sich aus nie über diesen Text predigen, aber er kommt. Und auch für euch kommt er. Und das ist wichtig, auch an dieser Stelle, dass die Vielfalt der biblischen Botschaft dann auch vorkommt. Dann beten wir miteinander. Das ist das Herz unseres Antwortens. Das betrifft die Predigt nach dem Gebet, das Gebet nach der Predigt. Das mache ich in der Regel selbst. Spannend finde ich immer, wenn ich mal irgendwo predige und der Gottesdienstleiter betet. Da bin ich mal ganz gespannt, was von dem, was ich jetzt in der Predigt weitergegeben habe, hat bei ihm denn jetzt gezündet? Das findet sich ja dann in diesem Gebet oft wieder. Auf was antwortet er? Was ist ihm wichtig? Wofür sagt er Gott dann Dankeschön? Und umgekehrt fand ich es immer herausfordernd, wenn ich eine Gottesdienstleitung gemacht habe und wusste, ich soll nach der Predigt beten. Muss man zuhören, ne? Kann man nicht irgendwas beten, sondern muss man zuhören. Also damit man auch eine gescheite Antwort geben kann. Gebetsgemeinschaften, wie wir das beim Abendmahl machen, sind auch wichtig. An der Stelle funktioniert, aber einfach nochmal, dass es auch einrastet. Wenn wir in einer Gebetsgemeinschaft beten, öffentlich, dann beten wir nicht über unsere Privatgeschichten. Ne? Also wenn wir demnächst Abendmahlsgottesdienst haben, dann bete ich nicht für meine Kinder und für meine Familie, das mache ich zu Hause. Das gehört dann nicht hierhin, sondern Anliegen, die die Gemeinde auch insgesamt bewegen. Und am Schluss gibt es den Segen, das ist die Schnittstelle zum Alltag. Der Gottesdienst ist in 8 Minuten, schätze ich, zu Ende und dann geht es zurück in den Alltag. Und es ist gut und wichtig, dass ihr das tut unter und im Segen Gottes, wenn ihr nicht aus eigener Kraft geht. Und dazu dient der Segen am Schluss des Gottesdienstes. Segen heißt, wir legen die gute Kraft Gottes in das Leben eines Menschen hinein. Und der Segen am Schluss des Gottesdienstes ist dieses Angebot, dass ihr euch auch segnen lasst und in dieser guten Kraft dann auch in euren Alltag geht. Ich wünsche euch und mir zum Schluss, dass wir das wie David sagen können. Wie habe ich mich gefreut, als man zu mir sagte, komm mit, wir gehen zum Haus des Herrn. Und mein Wunsch für uns alle ist, dass wir im Gottesdienst diesem Gott, von dem wir bekennen, dass er unser Herr ist, begegnen, dass wir ihn im Gottesdienst gemeinsam anbeten, dass wir im Gottesdienst miteinander auf sein Wort hören und auf dieses Wort antworten, dass wir das erleben, was hier vorne steht, Hilfe zum Leben, und dass ihr nach dem Gottesdienst hoffnungsvoll, versöhnt und befreit in euren Alltag zurückgehen könnt. Lasst uns dafür beten und soweit es geht, bitte im Stehen. Wir danken dir zunächst mal ganz schlicht dafür, dass wir an diesem Morgen hier in diesem Raum in aller Freiheit Gottesdienst feiern konnten. Dass es ging trotz der Corona-Auflagen, dass wir in einem Land leben, wo Gottesdienste nicht nur erlaubt sind, sondern in der Pandemie jetzt auch besonders geschützt worden sind. Danke dafür und danke, dass du uns die Kraft gegeben hast, hierher zu kommen. Und wir bringen dir die aus unserer Mitte, die das überhaupt nicht mehr können, weil sie wie Elfriede Epp dauerhaft krank sind und diese Gemeinschaft jetzt einfach nicht mehr haben können, Herr, dass du ihr in anderer Weise begegnest. Und wir bitten dich auch für die, die die kommen könnten, aber nicht kommen, Herr, dass du ihnen diese Sehnsucht ins Herz gibst und dass sie einfach spüren, dass sie was verpassen, wenn sie diese Gemeinschaft mit dir und auch mit den anderen nicht haben. Und wir bitten dich, lieber Herr, dass du jetzt uns auch die Kraft gibst für unseren Alltag, wie wir das auch gehört haben. Und danke, lieber Herr, dass dieser Gottesdienst, diese eine Stunde in der Woche dazu beitragen kann, dass die 167 übrigen Stunden in der Woche besser unter deinem Segen gelingen. Amen. Nimm Platz und wir hören noch ein Lied.